Ja, ihr seid hier auf Radio X 91.8 Megahertz, heute live. Und zwar könnt ihr alle da draußen, die hier Frankfurt-Umgebung hier seid und Radio X hört, auch mal vorbeischauen. Auch wenn ihr kein Radio X hört, kommt ruhig vorbei hier in die Kurfürstenstraße 18 in Bockenheim, Frankfurt West. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch zu uns gesellt, eure tollen Abenteuergeschichten mit Radio X erzählt, was ihr so erlebt habt. Wir das Radio X erlebt da draußen, wenn ihr es hört. Und wenn ihr es nicht hört, könnt ihr uns gerne hier kennenlernen, auch ein paar Themen einbringen. Wir sind offen heute, und zwar Tag der offenen Tür. Ja.
Also es darf auch ins Studio gekommen werden. Vielleicht da draußen, ein Radio funktioniert irgendwie wieder. Ich sag nochmal für die Besucher draußen, in den Räumen von Radio X, in den Räumen vor dem Studio, kommt ruhig hier rein. Ihr dürft euch zu uns setzen und dabei sein. Heute ist Tag der offenen Tür, wie die geschätzte Kollegin gerade eben schon gesagt hat. Das heißt, auch die Studiotür ist offen.
Ja, die Moderation jetzt seit 13.07 Uhr hat hier ein bisschen eine Redaktion übernommen. Das ist hier einmal der Nils und der Steven.
Und die Dada.
Genau, und wir wollten uns natürlich auch hier vorstellen bei euch, was wir hier so machen beim Radio X, seit wann wir das machen. Und bitte, Steven.
Ja, ich dachte mir, da ich jetzt gerade als Redaktionsmitglied mit reingekommen bin ins Studio und ihr beide ja davor die Hausmeister interviewt habt, übernehme ich doch jetzt einfach mal die Rolle und frage euch zwei, was ist denn das ABS-Magazin? Wann läuft das denn und was macht ihr denn so?
Oh, was machen wir denn da? Weiß ich jetzt nicht so genau, du. Das macht mich jetzt völlig unsicher, dass du mich befragst.
Also wir sind das ABS-Magazin. ABS, wofür steht ABS? Arbeit, Bildung und Soziales. Und warum haben wir so einen sperrigen Namen?
Ich weiß nicht. Also alles Abkürzung, alles SPD, OB, Super.
UBC und so weiter, ja.
SDS. Dachten wir uns auch ABS.
Nein, eigentlich hat das den Hintergrund. Das ABS-Magazin gibt es jetzt seit...
wir haben ein Jubiläum dieses Jahr.
Ja, also die erste Sendung fand im Hörerfenster statt. Das war noch im Jahr 2009, irgendwie Dezember, glaube ich. Und dann hat sich das ABS-Magazin etabliert. Das ABS-Magazin ist eigentlich aus dem Hessentag 2009 hervorgegangen, aus der Hessentagsredaktion.
Lang-Selbold.
Mhm. Da habe ich mit der Dada und mit anderen Kollegen haben wir überlegt, im Nachgang nach dem Hessentagsradio, dass wir damals das erste Mal veranstaltet haben, also Virusmusik, und wir waren mit in der Redaktion beim Hessentag vor Ort. Und wir gesagt haben, eigentlich wäre das doch gut, wenn wir bei Radio X auch ein zeitaktuelles Magazin einführen könnten, in dem wir auch politische Themen behandeln. Und wir wollten uns aber auch damals nicht so einen Titel geben wie Politikmagazin oder ähnliches, wollten uns da auch selbst nicht so beladen mit dem Anspruch und haben dann gesagt, aber wenn man über Arbeit und Bildung und Soziales spricht, dann hat man eigentlich so das gesamte Spektrum der politisch-gesellschaftspolitischen und gesellschaftsrelevanten Themen unter einem Hut sozusagen subsumiert. Und das war dann die Geburtsstunde dieses sperrigen Namens, über den wir in der Redaktion schon
öfters mal drüber gesprochen haben, es auch mal zu ändern, weil ABS, da kommt man immer so ein verwirrtes
System.
Genau, es gibt Verwirrung und man weiß nicht, ob wir jetzt über Kfz reden oder über Kürzungspolitik oder Austeritätspolitik und dergleichen. Also es verwirrt etwas.
Ja,
aber
aus der Irritation entsteht ja dann häufig wahrscheinlich auch die Nachfrage, wofür steht das denn überhaupt? Also wenn man dann irgendwelche Leute anspricht, die da irgendeine politische Veranstaltung oder sowas machen und man sagt dann, man kommt vom ABS-Magazin, dann sind die ja sicherlich erstmal verwundert, was soll das denn? Ja. Mhm. Und ich glaube, diese Aufklärung darüber, wie ihr das gerade beschrieben habt, macht es dann ja sehr deutlich, also dass man damit auch so eine Offenheit dann behält, ne? Also welche Themen man da so besprechen kann.
Und unsere Themen sind sowohl lokal als auch regional und überregional, wie man letzte Woche bei der Sendung, der Steven mit der Kollegin der ETA, die momentan nicht auf diesem Kontinent weilt, gemacht hat. Wer sich vielleicht dafür interessiert, Steven, sag noch mal kurz was zur Sendung, dann sage ich, wo man die nochmal hören kann.
Genau, also es war letzte Woche eine Sendung aus New York. ETA war dort bei einer Veranstaltung, die hieß No More Stolen Lives, Say Their Names. Im Rahmen von Veranstaltungstagen Rise Up Oktober, da ging es um die Polizeigewalt in den USA und dass dort halt sehr häufig auch tödliche Schüsse fallen. Und da gab es am Times Square eben diese Veranstaltung, wo dagegen protestiert wurde. Und ETA hat dort auch Interviews geführt mit zwei der Organisatoren dieser Veranstaltungstage oder dieser Demonstrationstage.
Also wir nehmen uns, obwohl wir eigentlich so den Blick eher auf die lokale Ebene haben, durchaus heraus, auch in andere Lebensbereiche auf dieser Welt zu gucken. Und weil unsere Kollegin eben da ist, ist das zum einen eine Möglichkeit gewesen, sie auch wieder mit hier ins Boot zu holen, bis sie dann wieder persönlich da sein wird. Aber zum anderen sind das auch Themen, die uns hier lokal beschäftigen, also Polizeistrategien. Wir haben
Wohnungsnot. Alles, was so in der Stadt, wem gehört die Stadt oder wem gehört die ABG? Es geht natürlich auch um Veranstaltungen, die hier im regionalen Bereich stattfinden, welcher Art auch immer. Also es gab jetzt Party in Politics gerade vor 2 Wochen. Wir reden auch über Arbeitswesen.
Project Shelter war auch sehr häufig ein Thema in diesem Jahr. Oder die Mieterinneninitiative Nordend Bornheim Ostend, denen die Entmietung droht durch Verkauf ihrer Häuser. Also mit denen haben wir schon gesprochen.
Ja, und für uns war eigentlich und ist es auch immer noch wichtig als Redaktion zu sagen, dass wir Themen und Menschen und Initiativen auch eine Möglichkeit geben wollen, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, die so in dem normalen Mainstream eigentlich untergehen oder da nicht unbedingt zu Gehör kommen. Also sei es jetzt Blockupy, sei es Occupy gewesen oder sei es jetzt die Sachen um G9, diese Dinge, dass wir also da versuchen wollen, den Aktivistinnen oder den Gruppen, die sich da engagieren, auch eine Möglichkeit zu geben, eine Stimme zu haben.
Genau, beziehungsweise es sind ja manchmal dann schon Themen, die in der Öffentlichkeit doch sehr breit diskutiert werden, aber sehr häufig eben aus einer Perspektive und dass die eigentlichen Akteure und ihre Motivation und warum sie etwas tun, dass das häufig hinten runterfällt. Und genau das versuchen wir hier eben umzukehren und uns dann genau diese Leute hierher zu holen und mit ihnen zu sprechen.
Ja, wir sind ein Redaktionsteam bestehend aus knapp 10 Personen, glaube ich, im Moment. Es wechselt immer mal, weil die eine oder die andere unterwegs ist, nicht verfügbar ist, immer so konsequent. Wir senden jeden Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr.
Und donnerstags eine Wiederholung.
Donnerstags gibt es eine
Wiederholung. 14 bis 15 Uhr. Und Nils, du wolltest uns auch noch verraten, wo man die Sendung nachhören kann.
Genau, entweder in der Wiederholung hier auf Radio X direkt oder das ABS-Magazin leistet sich den Luxus. Was heißt, ja, das ist doch in gewisser Weise ein Luxus, den Kollegen hier in der Redaktion auch unterhalten. Eine eigene Seite, nämlich die Seite www.absmagazin.de, und dort kann man eigentlich jetzt die Sendungen der letzten 2,5 Jahre, solange existiert dieses Archiv oder dieser Platz im Internet, wo man unsere Sendung nachhören kann. Da wird natürlich die GEMA-Musik rausgeschnitten, weil wir nicht das Geld haben, um die GEMA-Gebühren zu zahlen. Also wer dann mal nachhören möchte, nicht wundern, wenn die Musiken so kurz sind oder das manchmal ein bisschen abgehackt vielleicht scheint. Das liegt einfach daran, dass wir die musikalischen Pausen, die wir hier bei Radio X machen können, weil wir da mit der GEMA nichts weiter abgeben müssen, beziehungsweise der LPR eine Grundabgabe gibt, die der GEMA reicht. Das ist aber auf unserer Internetseite nicht der Fall. Deswegen kürzen wir da immer die Musik raus, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Aber auf dieser Seite kann man Informationen zu den Sendungen bekommen. Es gibt sogar mittlerweile ein Schlagwortregister. Also wenn man jetzt gehört hat, ach, die ABS-Magazin hat irgendwas zum Thema Sonnenschein gemacht, dann gebt ihr Sonnenschein ein. Und dann würdet ihr was finden, wenn zum Thema Sonnenschein was da wäre. Haben wir noch nicht gemacht, Sonnenschein, oder?
Sonnenschein glaube ich noch nicht.
Sonnenberg.
Sonnenberg, ja, Sonnenberg hast du gemacht.
Also Sonnenberg gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit einzutippen. Ja. Aber ich denke, die Themen sind sehr vielseitig. Also es ist alles dabei. Es kann Privates, auch wenn es jemanden betrifft, irgendwie aus dem Arbeitswesen, wo er sagt, wow, da würde ich gerne irgendwie noch mehr erfahren, was für Gesetze gerade rauskommen, worüber wird berichtet. Es gibt natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen linkslastig sind wir natürlich auch. Das ist natürlich auch unser Schwerpunkt. Ich rede mal jetzt für Radio X im Allgemeinen. Ist es auch ein Radio, das ein Bürgerradio ist? Das heißt, Bürger kommen hierher, sind alle gemeinnützig und fördern hier dieses Radio eigenständig. Ich hatte vorhin einen Gast gesprochen, den ich später auch nochmal einladen werde. Er hat zum Beispiel gesagt, was, ihr macht immer live? Da gibt es keine Vorproduktion. Es gibt andere freien Radios, die sind sehr stark mit Vorproduktion unterwegs. Aber wir und auch hier bei ABS Magazin und Radio X, Die meisten sind hier nonstop am Wechseln. Jede volle Stunde gibt's ja neue Redakteure, die sich hier wochenlang vorbereiten, hierher kommen, ihre Stunde senden, und das macht ABS genauso. So nebenbei.
Wochenlang? Gut.
Ja. Ja. Man muss ja auch einiges recherchieren und lesen. Man kann ja nicht einfach kommen und einfach eine Sendung machen. Also braucht schon ein bisschen Zeit auch zur Vorbereitung. Also Radio machen ist zwar Freude, viel Spaß und natürlich auch irgendwie aufregend. Gleichzeitig ist es natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit und sowohl technisch als auch inhaltlich.
Ja, wobei unser Jingle ja auch sagt, wir haben zwar keine Ahnung, aber rede mal drüber. Ne? Ja. Und wenn wir nicht so schlau sind, dann laden wir uns eben die ganz schlauen Gäste ein und da müssen wir uns nur die richtigen Fragen überlegen.
Genau.
Ja, aber also jeden Mittwoch in der Zeit von 16 bis 17 Uhr und jeden Donnerstag in der Wiederholung von 14 bis 15 Uhr das ABS-Magazin oder im Netz nachzuhören auf www.absmagazin.de. Dort findet ihr unser Sendungsarchiv zum Nachhören und zum Weiterempfehlen. Also genug der Selbstbeweihräucherung. Beweihräuchern wir jetzt demnächst die anderen.
Ja, ihr seid hier bei Virus, nicht bei Virus, aber auch gleich bei Virus, bei ABS, bei Sisu Radio. Alles heute auf einmal, und zwar am Tag der offenen Tür hier bei Radio X, 91.8 Megahertz. Wir haben Gäste hier im Studio, wir haben Gäste draußen, alles ist voll, dicke Luft. Wir haben gerade ein bisschen gelüftet, weil es ist richtig schön voll. Man kann tolle Gespräche führen und Leuten begegnen, die man noch nie gesehen hat. Ich wusste jetzt nicht genau, was sage ich denn jetzt? Hallo, Gude, ja, es ist aufregend. Es ist schon
vielleicht,
sehr aufregend für mich persönlich
ja,
als Sendungsmacherin.
Das könnten wir ja nochmal beleghaft sozusagen machen, dass es tatsächlich stimmt, dass hier noch Publikum da ist. Meldet euch doch mal, sagt doch mal was, ruft mal Hallo auf drei, 1, 2, 3 und Hallo! Ja, genau. Ist fast so gut wie, naja.
Also ich will erstmal dazu sagen, wir sind jetzt hier in der Kurfürstenstraße 18 das erste Mal, und was ganz besonders ist, ist, dass es das erste Tag der offenen Tür, und wir sind hier in Stadtteil von City nach Bockenheim reingekommen. Bockenheim ist ein Stadtteil westlich in Frankfurt, und ich sag mal, es ist einfach hierher zu kommen mit der Bahn, mit dem Bus, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, alles ist möglich. Es fühlt sich gut an, hier nach Bockenheim zu kommen.
Der Landeplatz ist leider noch nicht fertiggestellt, wird aber auch demnächst eingerichtet.
Vielleicht kommen wir auch mit dem Helikopter, aber wer weiß, vielleicht passiert ja was ganz anderes. Ich habe jetzt zu dem 18. Kurfürstenstraße, Haus Nummer 18, habe ich jemand eingeladen, der hier in Bockenheim eigentlich sehr, sehr lange zu Hause ist. Und zwar den Norbert Sassmannhausen. Schönen guten Tag, Herr Sassmannhausen.
Ja, hallo, schönen Norbert. Guten Tag. Mein Name ist Norbert Sassmannshausen. Also ich korrigiere das. Ist nicht
Süßmannshausen oder so?
Nee, Sassmannshausen, wie der Ort am Rhein, Assmannshausen, nur noch ein S davor. Ja, ich bin tatsächlich auch schon lange in Bockenheim.
Wie
seit
lange denn?
76 bin ich in die Große Seestraße in eine Wohngemeinschaft gezogen.
Als Student?
Nein, ich war damals nicht mehr Student. Ich habe beim Hessischen Rundfunk gearbeitet, aber nicht in so einer Produktion wie hier, obwohl ich da auch viele Tontechnikerinnen und Programmmacher kennengelernt habe, also noch die Ehre hatte, eine Legende des Rundfunks, Hannes Weres, kennenzulernen, und zwar in meiner Funktion als Kostenrechner. Ich war nämlich verantwortlich für die Abrechnung der Produktionskosten einzelner Sendungen, Fernsehsendungen oder Hörfunksendungen. Aber ich bin nach Frankfurt gekommen, einige Jahre vorher schon, 72, aus politischen Gründen, wie es für die damalige Zeit sich gehört. Ich war in einer politischen Gruppe, die ihren Sitz nach Frankfurt verlegt hat, und deshalb sollte, musste, konnte, durfte ich diesen neue Erlebnis einer Großstadt hier erfahren.
Und dann bist du direkt nach Bockenheim gekommen.
Und hier in Bockenheim, das war, also 72 bin ich in eine, wie es heißt, Nordend-WG eingezogen. Schräg gegenüber wohnte Daniel Cohn-Bendit und Joschka Fischer über einen, dem heutigen HWS. Damals war das eine Waschladen. In dem Haus wohnte Danny Cohn-Bendit und Joschka Fischer. Ich wohnte schräg gegenüber in einem etwas graueren, nichtssagenden Haus. Aber man hätte sich, obwohl wir uns gar nicht in dem Fall wahrgenommen haben, man hätte sich vom Balkon oder Fenster aus zuwinken können.
Habt ihr das auch gemacht?
Nein.
Dafür habt ihr euch abends im Größenwahn getroffen wahrscheinlich, um die Ecke.
Wir haben uns persönlich gar nicht in den Jahren kennengelernt, in den ersten Jahren. Man hat sich aber in den gleichen Kneipen getroffen. In dem Falle, den Größenwahn gab es, glaube ich, erst einige Jahre später.
Man ging
auch etwas später, also in den ersten Jahren war das der Pizzapeter in der Glauburgstraße. Mhm. Dort trafen sich die Revolutionäre der Sponti-Bewegung an einem großen Tisch im Hinterzimmer und die normalen Gäste des Stadtteils befanden sich im vorderen Bereich an der Theke. Und diese Mischung, die sich da in diesem Pizzapeter drunter, ist eigentlich auch für mich das Charakteristische für Frankfurt oder für die Entwicklung Frankfurts, dass es dort kein klassisches Studentenviertel gibt. Das sind zwar wie in Bockenheim oder Tage Anteil, aber klassische, ich sag mal, eine Ghetto-Bildung von Studenten und der Universität gibt es hier nicht. Das heißt, es waren immer alles sehr gemischte Orte, in denen sich fortschrittlich links Gebende, sage ich jetzt mal, aus der Distanz oder eben damals Seiende, mit dem Normalbürger treffen.
Die Dada hat dich ja jetzt vor einiger Zeit kennengelernt und hat dich mit einem besonderen Anliegen hier eingeladen. Denn dieses Haus, in dem wir jetzt residieren dürfen, die Kurfürstenstraße 18, ist ein Haus mit einer eigenen Geschichte und die man am Tag der offenen Tür doch auch mal beleuchten könnte. Und da gibt es euch die Denknormalen. Und ich übergebe mal an die Dada.
Genau, vielleicht vorab erstmal, was sind die Denknomaden? Vielleicht kannst du es in ein paar Sätze nochmal kurz fassen, was so die Ziele der Denknomaden sind, wo du selbst auch mit involviert bist.
Ja, das ist relativ kurz auch möglich zu sagen. Die Denknomaden sind eigentlich ein virtuelles Projekt von mir, das versucht, neue Organisationsmöglichkeiten auszutangieren, die ich aus der vergangenen Arbeit als Kulturorganisator in verschiedenen Projekten, unter anderem der Denkfahr hier in Frankfurt oder in einem kleinen Theater und ähnlichen Projekten gemacht habe als Erfahrungen und die in die Zukunft versuchen hineinzutransportieren, also eine Art intellektuelle Reflexion dessen, was gerade um uns passiert, als auch was gewesen ist und was möglicherweise von zumindest von einer Spannung ist, wenn es nicht unbedingt von einer Bedeutung ist, aber wo man sagen kann, ach, das wusste ich nicht und das ist ja interessant. Das muss nicht immer Wirkung haben im Sinne von, für mich jedenfalls, ja, was bedeutet das denn heute, sondern wie ich ein gutes Buch, einen guten Film, einen guten Western für mich jedenfalls genießen kann, ohne zu fragen, ja, und was hat das für die Gegenwart zu tun, wenn ich spielen mir das Lied vom Tod nochmal mir angucke, muss ich mir diese Frage nicht stellen. Also wenn er mir gefällt und er gut gemacht ist und ich einfach sagen kann, das funktioniert alles wunderbar in meinem Kopf als Erlebnis, dann würde ich das auch übertragen auf etwas wie die Denknomaden. Unser Kopf ist ja bekanntlich rund, damit die Gedanken ihre Richtung ändern können. Und das ist für mich sagen wir auch ein inneres Motto für die Denknomaden, dass man guckt, wo könnten Dinge reflektiert, angehört, angeguckt werden, ja.
Gleichzeitig ist es ja auch so, dass du ja selbst erstmal auch bei der Geschichte anfängst. Also du erzählst von, vorhin hast du auch angefangen, in den 70er Jahren bist du hier nach Frankfurt und bist hierher gekommen, hast das auch alles beobachtet, was so passiert in so einer Metropole, wie sich vielleicht die Intellektuellen oder vielleicht auch ja die Philosophen dieser Stadt begegnen und was kann da passieren, also aktiv, politisch, künstlerisch, Das ist ja auch eher so die Richtung, die die Denknomaden oder du selbst anstrebst.
Ja, ich gehe eigentlich ich versuche mit relativ offenen Augen durch die Straßen zu gehen, zu gucken und mich zu sowohl selber zu erinnern oder eben dann zu sagen, Moment, das war doch früher ganz anders. Also wenn ich die Leipziger, in dem Falle hier in Bockenheim gehe, dann ist permanent die Aufmerksamkeit, dieser Laden hat zugemacht, der ist jetzt dazugekommen und was war da vorher, erinnere ich mich noch, ich gucke an ein Klingelschild, Moment, der Name kommt mir sehr bekannt vor, Moment, wer war das noch? Und ich gucke in Unterlagen, Büchern, eigenen kleinen Archiv nach und das ist dann bei Bockenheim für mich in einer extremen Weise gebündelt, also Bockenheim, also auch dieses Haus, das war ja unser Gesprächsanfang, das mir, als ich sah, der Umzug im, vom Radio X geht in die Kurfürststraße 18, dass ich kurz vorher eigentlich erst nochmal bei irgendwelchen Recherchen gesehen habe, in der Kurfürstenstraße 18 war schon mal was kulturell Bedeutendes, in dem Falle die Auflösung ist, hier wurde 1976 der legendäre Vorläufer des Journal Frankfurt, nämlich der Pflasterstrand, gegründet. Mhm. Die Nummer 0 und die Nummer 1 unter der Leitung von Daniel Cohn-Bendit wurden in der Kurfürstenstraße 18, allerdings nicht in diesem Haus, in dem jetzt Radio X ist, sondern in dem gegenüberliegenden
Vorderhaus.
Hinterhaus, quasi, wo jetzt Wohnungen und so weiter drin sind. Das war ein relativ schäbiger, zweistöckiger Handwerks- oder Industriebetrieb gleich. Mhm. Und dort war ein Kulturzentrum mit Konzerten und Lesungen und Diskussionsmöglichkeit. Und in diesem Raum, in diesem Haus, in diesem Hinterhaus, wenn man streng genommen die Kurfürstenstraße 18 nennt. Und man kann jetzt quasi von den Fenstern aus vorne in der Front da drauf auf das neue, dann später hingesetzte Gebäude gucken. Aber dort entstand eben das spätere auch mit Metropolenmagazin Pflasterstrand, das für bis 1990 existierte und als Zeitung der linksradikalen Frankfurts, ich will nicht sagen Weltgeschichte geschrieben
aber legendär hat, aber geworden doch, ist, ja.
Viele kulturelle Impulse und auch politischer Art natürlich und Besonderheiten aufweist. Mhm. Die sind dann in die Hamburger Allee Anfang Januar 1977 gezogen.
Wo auch die Tageszeitung eine Zeit lang ihre Redaktionsräume
genau,
hatte. Ne?
Später wird dann noch die Tageszeitung gegründet und dort ist dann auch die Tageszeitung untergebracht. Parallel noch in diesen 70er Jahren gibt es in der Hamburger Allee den Informationsdienst für unterdrückte Nachrichten, auch ein sehr bedeutendes journalistisches Projekt mit so einer Art Anspruch einer Presseagentur, aber eben mit der Ausrichtung Nachrichten, die in der
bürgerlichen Presse
klassischen
nicht so.
Bürgerlichen Presse nicht auftauchen. Also ein Lehrer schlägt in der Provinz ein Kind und das ist eben nur eine Nachricht, die möglicherweise in der Provinzzeitung auftaucht. Aber dass das noch, dann sagen wir 1977 noch passiert, mhm. wird eben von dieser Presseagentur aufgegriffen und man kann es dann auch bundesweit lesen und nicht einfach nur als kleiner Skandal in einem sauerländischen Ort.
Blättchen, ja. Mhm.
Die Kurfürstenstraße 18, was verbindest du jetzt als, ich sag mal in Frankfurt, als Neigeplagter, also als selbst ausgewählter Bockenheimer, wie empfindest du jetzt die Kurfürstenstraße 18 so von der Geschichte her in den letzten 30 Jahren, die du so überblicken kannst?
Ja, die Straße im engen Sinne hat auch für mich erst, weil sie keine so größere äußere Attraktivität hat, sondern eigentlich nur eine Art Untergrundgeschichte. Nämlich die 18 ist nicht nur der einzige Ort, die hier von Bedeutung ist. Wir haben ja hier auch eine Stadtteilbücherei, die auch erkämpft wurde. Also insoweit ist es durchaus etwas mit der Dynamik, dass Interessen und Kultur auch eine Kraft braucht von verschiedenen Menschen, die sagen, das darf nicht wegfallen, das darf nicht sein, dass hier in einem Stadtteil keine Stadtteilbücherei mehr ist, nur weil irgendwie das Geld fehlt. Das ist ja auch Teil dieser jüngeren Geschichte gewesen. Mhm. Das passt natürlich sehr gut in die Vorgeschichten auch der heutigen Zeit. Also nämlich auch in der Kurfürstenstraße war in den 60er Jahren der Bundesvorstand des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes heimisch
SDS
in einem Keller.
Kurz, ja.
SDS,
mhm. ja.
Der SDS hatte in der Nummer 8 in einem Kellerraum sein Büro, der Bundesvorstand, das war ein Raum, wo man mit als Vorstand 6, 7, 10 Leute sich treffen konnte. Es war eine Druckmaschine da. Ob ein Telefon da ist, weiß ich im Moment nicht genau mehr. Es wird relativ feucht gewesen sein. Es wurde schon 65, 66 aufgegeben. Dann ist man ins Westend gezogen, in die Wilhelm-Hauff-Straße. Aber auch da zeigt sich, dass hier viele Zusammenkünfte schon in der Vorgeschichte der Studentenbewegung mit stattfinden und auch die Bockenheimer Kneipen, die hier quasi dann da eine große Rolle spielen für Bockenheim, meiner Meinung nach spielen auch in der Auseinandersetzungen, in den Gesprächen von Menschen, die an politischer Aktivität beteiligt sind, immer eine große Rolle. Das heißt, legendär ist der Dr. Flotte, ist das Hesseneck, ist das Basalteck, aber auch der Dionysos und so weiter. Das sind alles jetzt in der Jordanstraße, der Tannenbaum, das sind eigentlich damals, jetzt heißt es glaube ich Volkswirtschaft, damals hieß es mal Schrottkopf. Also man merkt auch an den Namensgebungen, die haben alle irgendwie eine kreative Phase oder drücken eine kreative Phase in diesem Stadtteil mit aus. Und deshalb ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass Bockenheim meiner Meinung nach also eigentlich der Stadtteil, das der Stadtteil ist, der das Zentrum vieler Widerstands und wir können quasi auch stolz sein, es gibt ja auch das Exzess hier in der Leipziger Straße, also sagen wir das letzte verbliebene anarchistisch orientierte Zentrum, und dass es ausgerechnet hier in Bockenheim ist und nicht irgendwo in einem anderen Stadtteil, ist eigentlich meiner Meinung nach unter dem Gesichtspunkt der Bewusstseins Bildung im Sinne, dass wir zurückgucken, wo kommen wir her, was haben wir für Probleme, wunderbar.
Ist der Bockenheimer an und für sich eine besondere Art Mensch? Oder wie meinst du, dass das zusammenhängt, dass das in Bockenheim so einen fruchtbaren Boden hat? Oder war das die Nähe zur Universität, die da auch den Stadtteil mit befruchtet hat?
Also ich sehe den Zusammenhang sehr wohl in dieser Mischung, die Bockenheim auszeichnet. Das war eigentlich ein vor Frankfurt gelagerter eigener Ort bis zur kurz vor der Jahrhundertwende, und es hatte eine Industriekultur, es war nicht studentisch, nicht bürgerlich geprägt, nicht wie das Westend quasi von vornherein als eine Art besseres Viertel angelegt, und wenn man sich diese Situation nochmal vor Augen führt, dass auf der einen Seite die Universität mit ihren Intellektuellen oder das Institut für Sozialforschung mit den Philosophen Horkheimer, Adorno hier sind, und gleichzeitig aber wie jetzt gegenüber dem Depot ein Industriebetrieb mit 2500 Beschäftigten, also Hartmann und Braun damals, daneben VDO mit auch nochmal 1000 Leuten. Aber selbst hier in dem jetzt aufgemöbelten Bereich hinter dem Westbahnhof waren noch in den 70er Jahren Walzwerke.
Ja, Mannesmann hatte da Produktionsstätten, Siemens.
Ja, und kleinere Walzwerke existierten noch. Und das bedeutete eben, dass sich da Bevölkerung, die quasi als Arbeiter, Angestellte irgendwo in der Kneipe gehen, mit den studentischen Seminarleuten auch abends in der Kneipe, wenn man so will, nicht unbedingt verbrüdert haben, aber trafen. Man nahm die Realität des anderen durchaus in einer anderen Weise wahr und nicht so in einer Ghetto-Situation, nicht so isoliert, wie das in einer klassischen Studentenstadt wie Tübingen einfach der Fall sein muss.
Interessant ist es jetzt, bist du ja schon seit einigen Jahrzehnten sozusagen im Stadtteil Bockenheim. Was hat sich denn für dich verändert? Weil ich habe jetzt so das Gefühl oder kriege einiges mit, dass eigentlich Institutionen, Organisationen, aktive Maßnahmen hier in Bockenheim immer noch stattfinden. Also es ist ja nicht nur, dass wir jetzt das Glück haben, hier in einem Haus wieder reinzukommen, als ein nicht kommerzielles freies Radio hier auch eben genau diese Nachrichten hier weiterzugeben oder Neuigkeiten und Musik zu präsentieren, die eben nicht in den Mainstream auch auftauchen. Was hat sich denn jetzt verändert hier in Bockenheim? Also wo siehst du da jetzt vielleicht einen anderen Schritt, der weg von den 70ern jetzt in die 2015, 2020?
Ja, der Unterschied ist auf der, ich sag mal, Lebenskulturebene ganz deutlich. Also wenn ich die Ecke nehme, die bei mir in der Nähe ist, nämlich neben dem, am Ende der Leipziger Straße, Kremstraße, Basaltstraße, dann kann ich mich dorthin stellen und einmal um mich herumdrehen und habe ein tibetisches, wunderbares Restaurant. Ich kann auf den Exzess gucken und die Front eines anarchistischen Zentrums sehen.
Neu renoviert.
Ich kann einen Eissalon, der abends manchmal wunderbare Live-Musiker einlädt, die auf der Straße spielen. Ich kann gegenüber einen klassischen asiatischen Schnellimbiss beobachten. Daneben einen galizischen, also spanisch-galizischen Kneipe, die auch sehr angenehmer Ort ist und der auch wiederum, die auch noch eine Vergangenheit hat. Da war das ganz berühmte Szene-Lokal eines Altsp Front hieß, Klaus Drebe, der dort das Gargantua, also ein Edelrestaurant, aufgemacht hat. Und ich sehe dann wiederum eine Shisha-Bar gegenüber. Also es ist in einer Drehung so zahlreich an kultureller, und ich sage das jetzt bewusst, auch quasi hedonistischer Lebensform erfahrbar, dass man das, dann kann ich noch, wie gesagt, noch, das habe ich nicht vergessen, noch 2 Meter weiter in die Basaltstraße gehen und kann in das Lüsterweibchen gehen mit diesem wunderbaren Titel. Gibt es dort eine Kneipe und kann mich da neben einen älteren Herrn mit Spitznamen Asbach setzen oder mit dem Herrn links von mir, der da Wolfgang heißt, und der Herr rechts von mir, der auch Wolfgang heißt. Und das im Hintergrund läuft Bob Dylan oder Johnny Cash. Und das ist, finde ich, in dieser Enge, und zwar Übersichtlichkeit, in keinem anderen Stadtteil. Ich kann dort natürlich die Berger Straße endlos lang und finde auch alle möglichen Sachen. Aber dass man das eigentlich so konzentriert findet, das ist selten.
Mhm. Ja.
Der Winnie ist jetzt auch gerade hier und gibt irgendwelche Zeichen. Winnie, komm, setz dich doch zu uns. Winnie, Gallus Fenster. Ja. Dienstags immer in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Winnie vom Gallus Theater. Aber bevor ich es ganz kurz, Winnie, bevor ich es aus den Augen verliere, die Frage, die Zukunft für Bockenheim. Also ist ja doch einiges im Umbruch, auch hier im Stadtteil. Die Universität ist weggezogen, ist zwar nicht sehr weit, aber kannst du mich verstehen? Geht's mir mit dem Kopfhörer? Du hörst nicht mehr. Dann müssen wir ja mal an dem... Jetzt müsste wieder was zu hören sein. Ja, das hat leicht einen Wackelkontakt. Auch da nochmal der kurze Hinweis, auch nachdem wir jetzt umgezogen sind, Radio X kann natürlich auch immer noch Spenden gebrauchen, sowohl Sachspenden als auch Geldspenden. Und wer da ein paar Euro zu viel hat, der kann gerne mal in unser Programm gucken. Da steht auch die Kontonummer. Oder hier vorbeikommen und etwas in die Spendendose schmeißen, die wir hier auch haben, bei dem Kaffee, den es umsonst gibt, und den Kuchen und die vielen Gespräche und alles hier heute in der Kurfürstenstraße. 18. Aber nochmal zurück, die Perspektive für die Zukunft, wie siehst du die denn auch unter dem Aspekt Gentrifizierung, dass also in Frankfurt neue Stadtteile entstehen, dass es also auch den, hast du ja vorhin gesagt, die ganzen Industriebetriebe sind ja alle weggebrochen, es gibt andere Bevölkerungsstrukturen, wird Bockenheim das, was du gerade eben beschrieben hast, sich bewahren können, oder ist das eher für die Zukunft so, wie es in vielen anderen Ortschaften in dieser Republik auch passiert ist oder weltweit auch, dass man in diesem allgemeinen Sumpf dann aufgehen wird, wo wenig Eigenfarbe drin ist?
Ich bin jetzt kein wirklich Zukunftsforscher.
Und so weiter.
Ich heiße nicht Matthias Hawks. das ist jetzt eine Anspielung auf den neben mir sitzenden Winnie Becker, weil mit Winnie Becker habe ich in den 70er, 80er Jahren mit Matthias Hawks im Stadtcafé hier in Bockenheim eine Diskussion über die Computerzukunft mal geführt. Also insoweit ist es ja immer wieder eng zurückzuführen. Aber ich sehe es noch nicht entschieden an. Also ich glaube, dass Bockenheim ja auch schon in den letzten 15, 20 Jahren diese Entwicklung, auch des Wegzugs, der in den letzten Jahren der Universität einigermaßen mit großen Einbußen von bestimmten Dingen erlebt hat und aber auch sich wieder begonnen hat, in den letzten anderthalb Jahren, 2 Jahren zu berappeln. Das heißt, dass da quasi wieder was Neues entstanden ist, was positiv ist. Aber natürlich ist die gesamte Diskussion über den Kulturcampus Bockenheim ein Trauerspiel, weil es nicht mit wirklich starken Initiativen durch verschiedene Gruppen begleitet ist. Also diese Bemühung ist so ein bisschen wie eine, als wäre es eine Leiche, also eine schon eine Leiche, und man bemüht sich immer noch mal daneben reinzubringen. Das ist bezogen auf die Stadt, also die Stadtpolitik, wenn man so will, meiner Meinung nach etwas sträflich, weil man eigentlich da das verschenkt, was Frankfurt, speziell auch Bockenheim, auszeichnet. Also eine bestimmte Spannung zwischen etwas, wie es in meinem alten Artikel aus dem Jahr 77 mal hieß, zwischen Häuserrat und Magistrat. Und dieses Pendel, diese Spannung sollte eine Gesellschaft und eine Stadtgesellschaft am besten auch nicht nur aushalten, sondern genießen, weil das
kultivieren.
Das bedeutet eben, dass Energie produziert wird, die im Grunde Lebendigkeit und positive Lebensgefühle aufbringt. Also ich bin für Bockenheim nicht kurz pessimistisch, weil ich dachte, es sah schon mal schlechter aus. Viel Leerstand, viel Eintönigkeit. Aber ich sehe auch für die letzten anderthalb, zwei Jahre, dass sich das inklusive eines solchen Ladens wie Zalando durchaus im Sinne dieser Stadtteil belebt sich positiv ist. Gibt aber natürlich mehr Herausforderungen als gelöste Probleme.
Wow, ja, Norbert, vielen Dank. Winnie,
der Norbert kann da bleiben. Ich würde gerne über Bockenheim weiterreden. Ich bin auch ein alter Bockenheimer. Ja,
dann würde ich vorschlagen, mal kurze
Pause, Musikpause. Oder eine Schnaufpause, okay. Ich denke, auch die Hörer zu Hause müssen mal an die Pipi-Box. Und diese Möglichkeit wollen wir euch jetzt einräumen. Und das war CD Nummer 1,
genau.
Daumen hoch.
Ja.
Und es geht dann hier gleich weiter mit Winnie Becker und dem anderen Gästen.
Urban Sassmannhausen.
Genau.
Ja, ihr seid jetzt hier beim Radio X 91.8 Megahertz und zwar heute den allerersten Tag der offenen Tür hier in der Kurfürstenstraße 18. Wir unterhielten uns gerade ein bisschen über die Geschichte von Bockenheim, über die Geschichte hier auch von diesem Hof, in dem das Radio X jetzt seit neuestem ist. Und dazu hatten wir Norbert Sassmannhausen hier eingeladen. Er hat uns ein bisschen aus den 70ern oder Ende 60er hier so eingeführt und ein bisschen erzählt, wie das
70er, 80er.
72 kam er dann letztendlich dann auch hier und nach Frankfurt und hatte auch so seine Kontakte hier gepflegt in Frankfurt. Dazu kam eben auch Winnie Becker, das ist einer unserer Sendungsmacher aus dem Gallusfenster, die dienstags immer stattfinden. Das Wunderbare finde ich, dass die Herren sich auch irgendwie noch aus Jahren hier mehrmals in Frankfurt begegnet sind oder auch zusammen.
Nein, wir haben schon lang zusammengearbeitet,
genau.
Wir sind alte Kumpel.
Also, alte Kumpels.
Genau. Über mehrere Projekte haben wir immer wieder zusammengearbeitet.
Welche denn? Zählt doch eins auf.
Ja.
Bitte. Ein wunderbares. Norbert,
nein,
bitte,
nein.
Winnie.
Wir machen jetzt unsere Männerfrontal nicht, sondern wir machen Bockenheim und Gallus, würde ich sagen. Nein, das ist schon okay, das machen wir mal. So. Aber ich würde gerne, also weil ich habe ihn gehört und da kamen mir natürlich ganz viele Sachen. Er hat es selber gesagt, dass er sich versprochen hat, in der Hamburger Allee hier in Bockenheim, also Bockenheim haben wir früher als den Freistaat Bockenheim gesehen und das war die Studentenbewegung Hochburg und hier wurde alle möglichen Sachen ausprobiert. Die Distel als erster Bioladen ist hier entstanden, eine Presseagentur, eine linke Presseagentur, bei der ich auch mitgemacht habe, aus der die Taz entstanden hat.
Immerhin, eigene Druckereien, die hier zusammengesetzt wurden.
Eigene Druckereien, also hier hat sich so ein alternativ parallel Leben herausgebildet mit allen möglichen kreativen, innovativen Initiativen und Firmen, aus denen dann größere Sachen geworden sind. Und das war so der Nukleus, der Kern hier in Bockenheim. Hm. Und da würde ich den Bogen schlagen nochmal. Es hieß damals Informationsdienst unterbliebener Nachrichten. Und zwar der Hintergrund war, dass die bürgerliche Presse, die Journalisten mit ihrer Ausbildung über die Leute schreiben und wir damals gesagt haben, wir müssen den Leuten selber, die können selber reden, wir müssen einfach Originale holen und zwar war das damals die Polemik gegen die Bauplatzbesetzung in Wühl, gegen das erste Atomkraftwerk, wo Leute hingegangen sind und die Bauern einfach interviewt haben und gesagt haben, was meinten ihr dazu, dass die das jetzt hier bauen und sowas. Und da kam ganz viel raus und haben gesagt, das muss, und das hat sich nicht in der Presse niedergeschlagen, es gibt unterbliebene Nachrichten der Leute und darauf wurde das gegründet. Das Vorbild war Agence Presse Libération, die Vorläuferin von Libération in Frankreich. Und das haben wir sozusagen hier kopiert, weil der Spruck und noch zwei andere haben das gegründet. Ich bin unmittelbar nach Frankreich hier dazugestoßen, in Bockenheim und habe also da mitgearbeitet. Und im Prinzip, um den Bogen zu schlagen später, ist das natürlich eine Erfahrung gewesen, die auch das Gallusfenster beeinflusst hat. Es geht darum,
darum, nicht, dass ich meine Meinung verbreite, sondern dass ich Gäste einlade und die reden lasse. Also es gibt zum Beispiel gerade vor Wahlkämpfen, gibt es, ich mache einen Überblick über alle möglichen Kandidaten, es gibt sehr wohl Kandidaten, deren politischer Meinung ich nicht bin. Aber jeder hat aber auch eine Vision, eine Utopie, eine Sicht, eine positive Sicht der Dinge, die man ihm erstmal lassen muss. Man kann ja darüber, also und ich denke, das geht auch immer von dem Konzept des mündigen Zuhörers, des mündigen Lesers aus. Man kann schon zutrauen, dass die Leute sich selbst eine Meinung darüber bilden. Und ich muss nur dafür sorgen, dass die Leute ihre Meinung auch vertreten können. Ne? Gut, jetzt weiter. Aber noch die zweite Ergänzung zum Nole ist, wir hatten nach einer NPD-Demonstration in Sachsenhausen auch die Notwendigkeit, wie überall in der Studentenbewegung, von Stadtteilzentren erkannt und haben in Sachsenhausen ein Zentrum gegründet, der hieß Südstern. Und ich bin kurz danach, das war Anfang der 80er, nach Bockenheim gezogen und hier gab es in der Kurfürstenstraße, und das hat der Nole schon ganz toll erwähnt und hier sogar ein Artikel gefunden, das kleine Häuschen, wo ich auch mitgearbeitet habe. Das heißt also, vor 30 Jahren habe ich schon hier an dieser Adresse gearbeitet. So, das verbindet mich natürlich auch jetzt wieder mit dem neuen Standort von Radio X.
Ja, und jetzt hast du ja schon erwähnt, oder wir haben schon erwähnt, dass du jetzt auch die Sendung Das Gallusfenster machst und auch im Gallustheater arbeitest. Und du leitest das?
Ja.
Und also ihr habt ja viele Themen, in denen es eben um das Gallus geht, aber auch um Griesheim und das Gutleutviertel. Und ich fand das sehr spannend, weil du das auch gesagt hast, irgendwie mit verschiedenen Stimmen und auch verschiedene Einstellungen zu bestimmten Themen. Ihr habt ja, wenn ich mich nicht täusche, vor kurzem auch eine Veranstaltung gemacht, wo es dann mal wieder um Fassbinder ging, um dieses Stück, das vor vielen Jahren ja sehr kontrovers diskutiert wurde oder beziehungsweise auch durch Proteste verhindert wurde, und habt das jetzt nochmal neu aufgenommen, also dass diesen Diskurs nochmal geöffnet dazu. Heißt das also, ihr wollt im Prinzip auch nochmal wolltet ihr damit nochmal beleuchten, was damals passiert ist und also wie man sich heute dazu verhalten kann und welche Beziehung das auch zur heutigen Situation auch mit Gentrifizierung hat. Also wir haben da ja drüber gesprochen, in diesem Stück ging es ja irgendwie auch darum.
Ja, da muss ich jetzt vorstellen, das war eine Initiative der Kunstgesellschaft. Das Gallustheater ist ganz bewusst auch damals als Spielstätte konzipiert worden. Das heißt, wir sind eine Plattform, wo sich verschiedene Gruppen künstlerisch darstellen können. Und dieses Projekt ist schon von dreiviertel Jahr an uns herangetragen worden. Es hat eine ganz lange Vorplanung gehabt. Das war die Kunstgesellschaft Frankfurt. Das ist ein Verein, der sich mit kritischen Diskursen beschäftigt, der gesagt hat, wir würden es sehr, sehr gerne bei euch machen. Und habe gesagt, eigentlich müsst ihr es doch in städtischen Bühnen machen, weil damals die Besetzung da war und sagt, ja, die machen das nicht. Drese macht's nicht. Und dafür sind wir immer da, dass wir in dem Moment, wo es kontrovers wird, ne, dann lade ich sofort die Leute hier ins Gallusfenster ein, dann lade ich sofort auch ins Gallustheater ein und gebe denen eine Bühne, wie auch visionale Kinder- und Jugendfilmtage und sowas. Es geht darum, Leuten Ausdrucksmöglichkeiten zu machen. Und deswegen ist es natürlich auch konsequent, dass ich bei Radio X eine Sendung über das Gallus mache, weil gerade das Gallus in der damaligen Zeit, 97, als Radio X gegründet wurde, war ein stigmatisiertes Arbeiterviertel. Und das ist so weit draußen, das taugt ja nicht, da will keiner hinziehen und sowas. Und da die Leute einfach, die Vereine, die ganz tolle Sachen gemacht hat, denen eine Stimme zu geben und die sich darstellen lassen. Deswegen gibt es das Gallusfenster mittlerweile seit, 27 Jahre oder was? Also es gibt schon sehr lange und darum geht es auch immer. Und da stimmt natürlich auch das Konzept des Gallustheaters mit dem des Gallusfensters und den damaligen Medien, die Leuten eine Stimme geben wollten, alles noch überein.
Mhm. Wir haben ja eben auch schon viel gehört so über Bockenheim, wie das hier aussieht, wenn man aus dem Fenster blickt, wenn man hier wohnt, also wie vielfältig das auch alles ist und wie ist das denn im Gallus? Und also hat man da in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren jetzt irgendwie auch Veränderungen feststellen können?
Ja, gravierender. Also ich meine, wir hatten das große Glück 1992, als die Deindustrialisierung richtig krass wurde im Gallus. Das heißt, die ganzen gesamten Großfirmen mit Tausenden von Arbeitern haben ihre Produktionsstätten verlagert, ne, teils ins Ausland, aber auf jeden Fall aus der Innenstadt weg. Und es gab ganz große Brachen. Da ist im Gallus erstmal gar nichts passiert. Man hat gesagt, oh, 92, das ist das neue Boomviertel. Es war es nicht, die Hanauer war es und das Ostend war es. Aber jetzt ist es da mit dem Europaviertel. Das heißt, wir kämpfen im Gallus wie auch in Bockenheim, würde ich sagen, gegen Gentrifizierung, gegen Vertreibung der Bewohner, der angestammten Vierteln. Ich habe mehrfach hier eine Sendung über Bockenheim gemacht, im Gallusfenster, weil die Initiativen sich hier wehren, dass sie alle Mieterhöhungen haben, vertrieben werden. Ich kenne ganz viele Freunde, die ich hier aus Bockenheim kenne, die jetzt irgendwo in Hattersheim oder sonst wo wohnen müssen. So, und ich denke, dass es einen Kampf geben muss, Erhaltungssatzung, die Politik ist gefordert, dass die angestammten Quartiere mit ihrem Leben auch erhalten bleiben. Das Gallus ist genauso bedroht. Wir sind ein Stadtteil mit 20.000 Einwohnern gewesen. Es wird jetzt, wenn es fertig gebaut ist, mit Europaviertel zusammen über 40.000. Das heißt, jeder Zweite ist jetzt in den letzten 10 Jahren frisch eingezogen. Und zwar dicht bebaut, kein Grün mehr. Die alten Siedlungen, die Friedrich-Ebert-Siedlung, die haben noch richtig viel Wäscheleinen. Also hat man damals gedacht, zwischen den Häusern. Und das ist heute alles grün. Und die neuen Bauten dicht an dicht hochgezogen. Und wir müssen natürlich ganz stark dafür sorgen, dass es nicht irgendwelche Ghettos, irgendwelche anonymen Vorstädte schon im Gallus gibt. Und Bockenheim ist ähnlich bedroht durch die Sache. Also insofern denke ich, da steckt noch eine gehörige Arbeit der Initiativen und auch von Radio X und von uns auch, die Öffentlichkeit suchen dahinter, um das zu verhindern, dass unser Leben in Frankfurt unerträglich wird und nicht mehr leistbar.
Also kann ich nur sagen, ist Radio X ja ziemlich stark dabei, filigrane, vielfältige Nachrichten, Musik, Berichte und Aktionen und politische Aktionen hier auch für die Bevölkerung in Frankfurt Rhein-Main auch zu präsentieren. Ja. Da machen wir einen riesengroßen Schritt natürlich auch hier ehrenwerterweise auch dann in Bockenheim hier in der Kurfürstenstraße 18, die eigentlich auch ihre Geschichte hat.
Ja, aber Radio X ist wirklich eine regionale Sendung. Ich würde immer so sagen, ich bin Bockenheimer seit den 80er Jahren, aber natürlich als Gallusfenster und als Radio X bin ich sozusagen für die ganze Stadt Frankfurt sind wir zuständig und müssen alle Frankfurter auch bedienen, zu Wort kommen lassen, hier mitarbeiten lassen.
Ja, ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Norbert Sassmannhausen, dass du hier warst, dass du uns ein bisschen hier die Geschichte von 1970 bis 80er, 90er Jahre reingeführt hast, was so in Bockenheim los war und was eigentlich hier in diesem Hof hier, Kurfürstenstraße auch 18, in der Vergangenheit passiert ist. Ich hoffe, ich darf dich vielleicht in Zukunft mal doch im ABS-Magazin einladen und vielleicht expliziter über irgendetwas zu reden oder vielleicht auch der Winnie im Gallusfenster. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Kommen.
Ja, bitteschön.
Ja, und wir machen jetzt hier weiter, weil es geht gleich weiter hier. Alle warten, drängen. Vielleicht nochmal ein kurzer Applaus hier im Studio, dass ihr auch alle da seid. Durchsage auch. Also wir haben jetzt auch eine Webcam hier aufgebaut. Harald und Ralf sind hier unterwegs und machen die Livecam. Ich habe es probiert auf meinem Rechner. Es hat nicht gleich funktioniert. Ich brauche einen anderen Player. Aber für euch da draußen, wenn ihr doch nicht rauskommen könnt, weil ihr eine kleine Grippe habt oder in der Couch euch kuschelt oder im Auto irgendwo sonst irgendwo in die Ferien fährt, schaut euch mal in der Webcam an, wie das hier so bei uns im Studio 1 aussieht. Und ich gebe jetzt erstmal weiter ein bisschen an Musik.
da haben wir die Gelegenheit mal genutzt, unsere jüngsten Hörer, die wir heute hier greifen konnten, mal zu befragen. Aber wir wollten eigentlich jetzt nochmal, Steven, ein bisschen abschweifen. Eigentlich ist der Tag heute für uns beim Radio eher als so ein leichter und angenehmer, schöner, freudiger Tag. Aber das wird ja irgendwie durch die aktuellen Ereignisse in Frankreich, besonders in Paris, konterkariert. Und wir haben gedacht, reden wir darüber oder reden wir nicht darüber? Mhm. Aber wir wollen auch nicht so in diesem persönlichen Friede, Freude, Eierkuchen, Taumel hier, Radio X feiert sich selbst und uns ergießen, sondern wir sehen schon, dass da was passiert. Und ja, ich frag dich jetzt mal und eigentlich auch mich, wie ist da so dein persönlicher Standpunkt dazu?
Ja, ich meine, erstmal ist ja irgendwie klar, als man dann gestern Abend, also so wie ich, dann vom Computer saß und das Twitter anschmeißt und dann diese Nachrichten liest über diese Anschläge, die in Paris gestern stattgefunden haben, dass man natürlich erstmal total entgeistert ist und traurig und betroffen und das einen natürlich schockt, das mitzubekommen, dass ja so etwas passiert, also so ein barbarischer Akt letztendlich gegen unschuldige Menschen. Und man das ja auch erstmal irgendwie verdauen muss, ja. Und wie du auch schon gesagt hast, also wir haben jetzt auch überlegt, wie können wir das an so einem Tag wie heute, der ja für uns hier eigentlich ein Fest ist, ein Tag der offenen Tür, irgendwie auch nochmal unterbringen und darüber sprechen. Und ich meine, wir sind beide von einer Sendung, von einem Magazin, das sich ja auch sehr viel, das sich sehr viel mit politischem Geschehen befasst und eben auch mit politischen Entwicklungen hier innerhalb Deutschlands. Also wir blicken oft auf so Phänomene, auch wie Pegida oder den NSU oder ähnliches, was hier geschehen ist, und haben halt irgendwie gesagt, wir würden das halt auch gerne so in dieser, also ich würde das gerne in dieser Perspektive halt auch betrachten, oder ich sehe das auch irgendwie so mit diesen feigen Anschlägen, die es da jetzt gab, und wie ich eben sagte, das ist ein barbarischer Akt und so, ja, und man muss da Solidarität zeigen, aber für mich persönlich ist es halt so, ich sehe da irgendwie diese einzelnen Opfer, ja, also ich sehe dann all diese Familien, die betroffen sind, die einzelnen Menschen, die jetzt gestorben sind, die Hinterbliebenen, und also ich persönlich habe zum Beispiel ein Problem mit so einer Identitätspolitik, die dann sagt, also je suis Charlie oder ich bin Paris oder wir, weil was man ja gestern irgendwie dann auch schon gehört hat von einem amerikanischen Präsidenten oder auch von einer Kanzlerin Merkel, dass dann gesagt wird, das war eine Attacke auf uns, ja, und dann da frage ich mich, wer ist dieses uns, das da konstruiert ist, und wer sind die anderen, ne? Und das finde ich halt ein bisschen schwierig in der Debatte, ne, weil ich jetzt auch die Befürchtung habe, dass da wieder so eher rechtslastige Kräfte, also was man teilweise gestern in Tweets von der AfD und so schon lesen konnte, ja, das jetzt wieder nutzt, um auch wieder Stimmung zu machen gegen Flüchtlinge, ja. Und ich denke, dass auch auf der anderen Seite, also sollte sich das jetzt herausstellen, dass das wirklich ein IS war, der dahinter steckte, also was man seit heute irgendwie auch lesen kann, dass davon ausgegangen wird, wahrscheinlich auch provozieren mag mit solch einem Anschlag, also dass die Islamophobie in den betroffenen westlichen Ländern dann eben auch steigt und damit irgendwie auch ihre Ideologie wirksamer wird vielleicht auch bei jungen Leuten, die irgendwie orientierungslos sind und diese Anziehungskraft dann spüren und dem verfallen. Also deshalb Solidarität, ne? Also bedeutet eigentlich irgendwie auch so keinen Keil jetzt zwischen sich und andere treiben zu lassen und halt auch nicht dieses uns und oder dieses wir und die anderen irgendwie so jetzt so stark zu machen in so einer Situation, sondern zu sagen, also wer jetzt in Paris ermordet wurde bei diesen Attentaten oder auch was den NSU anging oder all die Opfer in Syrien, die es gibt oder in den kurdischen Gebieten.
Ja, oder also auch im Irak, gehen ständig Bomben hoch, und ich weiß nicht, wie viele Menschen seit der Invasion durch die Amerikaner im Irak nach den kriegerischen Auseinandersetzungen durch Anschläge gestorben sind, und das löst bei uns nicht diese Betroffenheit aus. Das kann man nicht gegeneinander aufwiegen, aber man muss einfach mal sehen, da sterben immer wieder durch Anschläge Menschen, und das sind auch nicht nur wenige, sondern das sind viele. Also jeder einzelne Mensch, der durch Terror umgebracht wird, ist schon zu viel. Aber das wird in unserer öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mehr so gesehen, und ist vielleicht jetzt auch Paris durchaus auch mal so zu betrachten, dass wir nicht vergessen, es ist jetzt bei uns nahe
in der Europäischen Union angekommen, dass es solche Anschläge und diese Problematiken gibt, aber das ist jetzt nichts Neues und dass wir also auch diese Solidarität eher versuchen zu üben als von Mensch zu Mensch, dass wir halt auch an die Opfer denken, die zum Beispiel auch der Drohnenkrieg der USA gebracht hat. Also ich möchte nicht wissen, wie viele, oder ich weiß es nicht, sagen wir so, ich weiß nicht, wie viele afghanische Hochzeitsgesellschaften in die Luft geflogen sind, weil man dort vermutet hatte, es würde ein Al-Qaida oder ein Taliban Funktionär da mit drin sein und man hat es einfach billigend in Kauf genommen und hat es auch nicht weiter hinterfragt und überprüft und dass also so diese Art der Auseinandersetzung sich verselbstständigt und Krieg kennt keine Logik und das ist glaube ich auch die Gefahr, in der wir jetzt sind, dass wir uns in so, oder Krieg kennt seine eigene Logik, dass wir uns auf dem Weg dahin befinden, Dinge zu bewerten, die uns in eine Auseinandersetzung führen, die wir nicht mehr beenden können, die wir nicht mehr in den Griff bekommen werden.
Und ich finde halt auch, ne, also das Problematische, also wenn du das jetzt auch mit dem Krieg sagst, ja, so mit Flüchtlingen, die jetzt hierher kommen, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien, ja, das sind Leute, die fliehen vor diesem täglichen Terror, den es da ständig gibt, ne, also in all diesen Ländern, in denen halt auch durch westliche Intervention, also man mag das jetzt bewerten, wie man will, Fakt ist halt einfach, durch westliche Intervention wurden die Situationen in diesen Ländern nicht stabilisiert, ja, sondern also es gibt weiterhin kriegerische Auseinandersetzungen und viele Attentate und davor fliehen Menschen und kommen jetzt eben auch so sehr, sehr viele Menschen in Europa an und suchen hier Schutz als Flüchtlinge, ja, als Kriegsflüchtlinge, politische Flüchtlinge. Und ja, und deshalb, weil ich das eben auch angesprochen habe, ne, also es gibt natürlich auch Akteure in der Gesellschaft, die jetzt versuchen werden, diese Anschläge wieder zu instrumentalisieren, um auch gegen Flüchtlinge Stimmung zu machen. Ja, so absurd das auch ist, diese Leute fliehen vor Terror, die kommen nicht hierher, um Terroranschläge zu begehen.
Außerdem, also auch gerade wegen der, es ist ja so, es wurde von Al-Qaida und von anderen Gruppen auch immer gesagt, wir werden den Krieg zu euch bringen. Das war halt auch die ohne das, ich will das nicht rechtfertigen oder sonst irgendwie, aber diese Drohung wurde wahrgemacht und die sagen, wenn ihr unsere Häuser zerstört und unsere Kinder tötet, dann bringen wir das zu euch. Und diese Linie haben sie ja versucht mit dem 11. September und auch das passiert jetzt im Moment. Was aber dann für mich jetzt der entscheidende Punkt ist, weshalb ich das auch sage, die Politik sagt, die Probleme in den Herkunftsländern müssen gelöst werden. Und dann habe ich zuerst gedacht, oh, also ist alles nur persönliches Statement jetzt. Das ist keine, das ist, wir unterhalten uns hier für alle Zuhörer zu Hause, das ist ein persönlicher Kommentar, den wir uns jetzt hier erdreisten abzugeben zu dem Thema. Dann wird gesagt, wir müssen in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge herkommen, müssen wir helfen. Und dann wird darüber gesprochen, wie kann man die Flüchtlingslager besser alimentieren? Wie kann man dafür Sorge tragen, dass dort genug Nahrung ist? Aber anstelle sich mal zu überlegen, wie kann man politisch versuchen, international Lösungen für Konflikte zu finden, die immer wieder schwelen und die nicht scheinbar nicht so wie ein Kohlebrand, ein Flezbrand in der Erde, den man nicht löschen kann. Warum greift man da nicht an? Das ist so mein Resümee. Das ist das, was ich eigentlich fordere von der Politik. Nicht zu sagen, wir müssen die Flüchtlingslager jetzt alimentieren, sondern wir müssen wirklich gucken, unsere Politik überdenken und die Politik international, wie wir mit anderen, mit den sogenannten nicht so hochentwickelten Ländern wie den westlichen Staaten, wie wir mit denen umgehen.
Da könnten wir jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lange Zeit darüber sprechen. Ja. Aber also ich denke, eins ist klar, ne? Also wenn man so etwas vermeiden will, ja, also dass es zu solchen Anschlägen kommt, dann wird das wahrscheinlich nichts nützen, irgendwelche Sicherheitsbestimmungen weiter hochzufahren, mehr zu überwachen, mehr die Grenzen dicht zu machen. Ne? Also in einer Welt, in der irgendwie Ungleichheiten bestehen und ungleiche Lebenschancen, ja, wird es diese Konflikte eben geben. Also das heißt, man muss eben das schon in einem größeren Ganzen auch betrachten, welche gesellschaftlichen Strukturen stecken dahinter, ne? Welche Ausbeutungsverhältnisse, welche Herrschaftsgefälle auch global. Ne? Also, aber wie schon gesagt, da müsste man länger drüber reden. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen auf jeden Fall an diesem heutigen Tag auch hier bei Radio X an unserem schönen Tag der offenen Tür zumindest auch mal ansprechen, was in Paris passiert ist und auch wir als zwei Sendungsmacher mit unserer Einzelmeinung.
Genau. Wir sitzen hier nicht auf einer Insel der Glückseligen und wir haben schon begriffen, dass auch um uns herum in der Welt einiges passiert. Gut. Das war uns ein Anliegen, das noch einmal zur Sprache zu bringen, auch wenn wir vielleicht nicht die Meinung aller treffen. Darum geht es auch gar nicht. Das war sozusagen jetzt nochmal Kommentar von uns beiden zu den aktuellen Ereignissen, so wie wir sie jetzt im Moment empfinden. Und wir haben auch noch ein Musikanliegen.
Genau. Jetzt dann, ich dachte mir jetzt also, nachdem das jetzt so etwas schwerer war, machen wir vielleicht ein bisschen was Lockereres.
Und danach geht es dann auch weiter mit dem Programm hier
genau.
Zum Tag der offenen Tür.
Ich hoffe, ich sehe auch schon die Nächsten, die nach uns folgen, irgendwo sitzen. Aber wenn nicht, sind wir gleich wieder da. Ich mache mal die nächste Musik an. Wir hören jetzt mal von Gogol Bordello, My Strange Uncles from Abroad. Viel Spaß dabei.